Schönen guten Morgen. Ja, da bin ich ja echt froh, dass über diesem Hiob-Vers Ned Horst drüber gestanden hat. Sonst hätten wir heute Morgen einen ganz relaxten Schweigegottesdienst gemacht. Ja. Ja, ich hatte ja schon mal was in die Pinnwandgruppe reingeschrieben. Ich finde das immer gut, dass man, wenn man ein Thema hat, dass die Leute schon mal vorher informiert sind, ja, in welche Richtung geht das überhaupt, und speziell, wenn das aus meiner Schublade kommt, gell? Dann kann man sich ja mal überlegen, vielleicht findet man auf YouTube ja irgendwas Angenehmeres oder so. Oder auch mal ein Feedback schon mal vorher zu kriegen, so Austausch ist vielleicht gar nicht schlecht, und ich habe auch einiges bekommen von, ja, ganz unterschiedlich, auch schon mal ein bisschen was gesprochen mit Leuten vorher, die man zufällig mal getroffen hat, fand ich ganz nett. Natürlich mit Predigt konnte ich mich jetzt gar nicht, mit diesem Begriff Predigt konnte ich mich gar nicht jetzt so richtig identifizieren. Heute Morgen sagt, nee, es gibt heute Morgen keine Predigt, es wird auch keine Vorlesung, ja, dass wirklich was ganz systematisch dann durchgegangen wird. Nein, sondern es ist ein Input. Mit dem Gedanken konnte ich mich jetzt wirklich gut abfinden, dachte, okay, ich mache ein bisschen länger einen Input. Und das war jetzt auch schon so vom Einstieg her alles schon so richtig gut. Das, was die Christina gebracht hat, hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber schön, war auch so abgesprochen. Und dass wir sagen, okay, mal ein anderer Gedanke, es kommt was anderes. Der Uli mit seinen Liedern, klar, wenn jetzt jemand mitgemacht hat, super. Das finde ich einfach gut, Vielfalt. Und dass man dann, es wird auch schon gelacht. Das finde ich auch immer ganz gut. Dass man sagt, okay, ich verstehe die Situation, heißt das für mich immer, wenn mein Gegenüber lacht. Ja, Thema mittendrin habe ich jetzt mal genannt. Ich habe jetzt versucht, da doch einen Begriff drüber zu packen zu dem, was ich im Kopf hatte. Wie leben in einer Gesellschaft, deren Wertvorstellungen sich sehr schnell ändert? Wie komme ich vom Unwohlfühlen zum Handeln? Wo ist mein Platz und was ist meine Aufgabe? Habe ich natürlich schon geschrieben gehabt in der Pinnwandgruppe. Das kann ich natürlich nicht beantworten, gell? Aber ich kann schon mal so ein paar Anstöße geben, in welche Richtung man sich die ganze Sache vielleicht mal angucken könnte, wo man mal drüber reden kann. Ja, dann habe ich den... Warum schaltet das Ding jetzt hier nicht weiter? Das ist ja echt verrückt, oder? Das ist jetzt echt doof. Ja, das ist immer so ein Weg. Ja. Gut. Macht Mut. Ja, das wäre jetzt natürlich echt schade, wenn es nicht weiter schaden wird.
Aber jetzt geht es auch online wieder.
Ah, das ist ja schön. Das ist ja gut. Das ist anscheinend immer so, dass eine Sache nicht funktioniert. Ah ja, jetzt könnte was passieren, genau. Und zwar zu dem Input möchte ich gerne noch was sagen, weil so ungefähr 15% aus unserer Gemeinde nehmen an dem Input teil. Deswegen habe ich gesagt, da sage ich vielleicht noch mal was zu diesem Format Input. Was ist das überhaupt? Input, der läuft schon über 20 Jahre so ungefähr, immer mittwochs eine halbe Stunde, von 7:30 bis 8:00. Und was mir richtig super gut gefällt, dass da unheimlich viele Leute mitmachen und jeder kann sagen, was er will. Kann er sonst auch, aber da hat er Raum für denn, ja, so eine Viertelstunde. Wir haben ein paar Lieder, Lobpreis meistens mit dabei, das ist auch gut. Und das finde ich einfach toll, dass Leute nicht großartig Themen vorbereiten, sondern das, was sie auf dem Herzen haben, das, was sie momentan bewegt, auch mal sagen kann. Ja, dann erfährt man was aus dem Leben von einer Grundschullehrerin, das finde ich ja immer ganz spannend oder was auch immer. Das finde ich einfach toll. Und was so ein bisschen fehlt, ist natürlich dann immer noch so mal der Austausch. Ja? Also Input ist ein Anstoß, ist nichts ausgearbeitet, ist nichts Fertiges, wo ihr dann nachher sagen könnt, wie bei so einer Predigt, naja, die war gut, oder war schlecht oder sowas, gell? Wie so im Kolosseum, es ist ja, lassen wir ihn leben oder steinigen wir ihn oder was machen wir, ja? Sondern es geht ja um irgendwas Gemeinsames machen und deswegen finde ich diesen Input so gar nicht so übel. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen daneben hinschielen, das ist ein bisschen doof, aber egal. weil ich sehe hier die Präsentation jetzt nicht so. Also wir fangen an mit dem Einstieg, klar, wir machen soll so eine kurze Analyse geben, das ist in Anführungszeichen schon gesetzt, das heißt, es kann nicht eine Analyse sein von der aktuellen gesellschaftlichen Situation, so ein kleiner Einblick vielleicht, denn ein Konflikt, den ich hier mal aufzeigen möchte, den wir haben werden. Dann das Thema Christ und Politik, auch nur so angerissen. Und dann wollte ich euch doch nicht so ganz auf dieser abstrakten Ebene hier stehen lassen. Und ich wollte mal ein Beispiel bringen. Ein Beispiel von Jesu. Und dann habe ich weitere Gedankenanstöße, die ihr mitnehmen könnt, vielleicht in Hauskreise oder sonst wo es Möglichkeiten gibt, sich mal zu unterhalten. Ja, Christ und Politik. Und das war, fand ich schon so ganz witzig, denn bei den Rückmeldungen, die ich teilweise denn auf diese Pinnwand-Info bekommen habe. Zwischen den Zeilen stand dann so nett ausgedrückt vielleicht, bist du denn überhaupt kompetenter, was du zu sagen hast? Hat mir natürlich sofort ein schulterbreites Grinsen ins Gesicht getreten. Habe ich sofort den Gedanken gehabt, ja, da könnten meine Studenten und Studentinnen auch fragen, darf denn der Bademeister auch hier die Mathevorlesung halten, gell? Okay. Nein, das merkt man immer mehr, dass Leute sich nicht getrauen, was zu sagen, weil sie sind ja keine Experten. Nein, zu der gesellschaftlichen Situation oder überhaupt zu Themen. Es darf sich jeder äußern. Das hat weder was mit Wissen noch was mit Intelligenz zu tun. Denn soweit wie mein Verstand reicht, soweit ich denken kann, darf ich mich auch äußern. Ja? Deswegen, und ob das richtig oder falsch ist, es geht nicht um Daumen hoch, Daumen runter oder so irgendwas, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam was machen, gemeinsam nach vorne kommen, dass wir uns austauschen. Es ist auch nicht immer alles richtig oder falsch. Nicht alles ist so wie beim Karl May mit schwarzen und mit weißen Hüten. Gell? Hier die Guten, da die Bösen oder sowas. Nein, es geht um Sichtweisen, um sich austauschen. Und da darf jeder was sagen. Und da habe ich jetzt noch eine witzige Anekdote. Vor 14 Tagen hatten wir im Schwimmbad eine Ferienpassaktion. Gut, ich mache immer, wenn das Wasser so ein bisschen kalt ist oder so, mal so Bogenschießen mit den Kids oder so. Hab mal ein Solarschiff schwimmen lassen. Da habe ich die Frage gestellt, was hat denn eine Solaranlage mit dem Bogenschießen zu tun? Und da war so ein ganz pfiffiger Bursche bei, 13 Jahre alt, der hat gesagt, nichts. Da sage ich, falsch. Dann google ich halt. Dann sage ich, okay, du wirst nichts finden. Dann ist das keine Frage. Okay, gut. Ist ganz witzig, gell? Aber jetzt denkt mal ein bisschen nach. Das, was man in Google nicht findet, keine Antwort auf, sind keine erlaubten Fragen. Ja? Das ist einfach nicht erlaubt, sowas zu fragen. Wo ich keine Antwort darauf finden kann, das kann keine Frage gewesen sein. Ganz klar. Ich habe das natürlich auch bei meinen Studierenden schon erlebt, dass ich einen Begriff genutzt habe und dann kam sofort die Reaktion, ich weiß gar nicht, wie schnell die tippen können auf den Dinge, das Wort, das gibt es überhaupt nicht. Bedämpfen, das Wort, das gibt es ja überhaupt nicht. Ja? Da sage ich, ja, warum gibt es das nicht? Ja, das haben wir bei Google nicht gefunden. Da sage ich, ja, das steht in Fachbüchern drin und die sind nicht alle so veröffentlicht. Gell? Ich kann es euch erklären, was der Begriff denn zu sagen hat, aber ganz, ganz verrückt. Gell? Was sind heute erlaubte Aussagen, was sind erlaubte Fragen? Selbstständiges Denken lernen, gell? Dass man sagt, ich denke mal selbst, ich google mal nicht, sondern ich versuche mal Zusammenhänge selbst zu verstehen, soweit mein Verstand halt reicht. Ich versuche es mal zusammenzubringen. Gell? Ich will mal was verstehen. Ja, so viel zu dem. Ich mache den Einstieg ein bisschen länger, aber Einstieg ist schon Thema. Ja? Deswegen ist das heute auch ein bisschen noch was. Ja, warum dieses Thema auch? Gell? Ja, Bundestagswahl stehen dieses Jahr an. Gell? Früher, so vor 40 Jahren, 50 Jahren, als Kirche noch irgendwie in der Gesellschaft relevant war, da da wurde von der Kanzel runter gesagt, ja, was man wählen soll. Das hat man da mitgeteilt bekommt. Also ihr wisst ja schon, also demnächst Wahlen, gell, und so. Und jetzt denkt man an eure Gesinnung und so. Die Situation hat sich total geändert. Heute ist es genau umgekehrt. Ich müsste jetzt euch fragen, ja, was soll ich denn wählen? Ja, also auch die Frage kommt jetzt von hier oben. Ja, nee, aber es steht Wahlen an, deswegen nochmal so ein Hinweis auf dieses Thema. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich bring's doch, dieses Thema. Und da ist mir was eingefallen. Ich habe letztes Jahr, 26.01., hier angefangen mit dieser Predigtreihe, die von Corona leider zerschossen wurde, die Zuflucht. Und das, was ich da als Einstieg gemacht habe, das fand ich ganz, ganz passend zu diesem Thema. Deswegen mache ich das auch jetzt nochmal ganz kurz im Durchgang. Die Zuflucht. Und zwar ging es darum, dass eine Familie in Holland während dem Zweiten Weltkrieg, als die Nazis da eingefallen waren in Holland, Juden versteckt hat. Darum ging es. Und meine zwei Punkte waren, aus der Vergangenheit lernen und von diesen Christen, von diesen Tempoms lernen. Das waren so diese zwei Punkte, also aus der Vergangenheit lernen. Und die Situation war da mal so, dass die Niederlande neutral waren, aber die Nazis eingefallen sind und das Leben hat sich von einem Augenblick auf dem anderen total verändert. Ja. Und trotz Ankündigungen, dass Leute, die sich schon vorher Gedanken gemacht haben, haben schon gesehen, was passiert, hat das keiner geglaubt. Das hat keiner wirklich erkannt. Verrückt, selbst als Juden geflohen waren, die verbrannte Bärte hatten, weil in Deutschland junge Burschen denen einfach die Bärte angesteckt haben. Ja, das waren dumme Jungs, die werden in Deutschland schon bestimmt bestraft worden sein. Nee, sind sie überhaupt nicht. Unterstützt worden, Beifall haben die bekommen. Und das hat man gar nicht verstanden. Deswegen aus der Vergangenheit lernen heißt genaues Hinsehen, wenn sich was verändert. Wie bei so einem Flugzeugstart. Also das Kritischste an so einem Flug ist das Starten, das Landen. Wenn das Ding mal oben ist, geht's meistens. Und da hatte ich noch ein schönes Zitat von C.S. Lewis. Ist es nicht verrückt, wie sich Tag für Tag nichts verändert? Doch wenn man zurückschaut, ist trotzdem alles anders. Vor einem Jahr, vor Corona, muss ich schon sagen, wenigstens war Corona hier noch nicht angekommen, noch gar nicht in unseren Köpfen drin, ist es mir unheimlich schwer gefallen, hier Leuten klarzumachen, ich habe das mit den Teens nochmal versucht zu diskutieren, diese Sache, was das bedeutet, wenn sich auf einmal Situationen total ändern, ja? Wenn dein Leben einfach nicht mehr frei ist, wenn du nicht konform lebst und nur Essen auf Märkchen bekommst, ja, dass dein Leben da brutal eingeschnitten wird. Das konnte man sich da gar nicht vorstellen. Also die Reaktion war eher lauten auf diese Sache. Auch Diskussionen eher zäh oder gar keine. Aber jetzt, wissen das alle, brauche ich niemand mehr hier zu erklären, gell? Was das bedeutet, wenn sich von jetzt auf gleich irgendwas total ändert. Ausgangsverbot. Vor einem Jahr hätte jeder gesagt, was, der hat irgendwas genommen oder wie. Das wird doch hier nicht passieren, sowas. Gell? Dass man seine Meinung nicht mehr frei sagen darf. Oder dass man sagen darf, hiergegen, da lasse ich mich mal impfen oder halt mal eben nicht. Ja, das ist doch eben seine eigene Entscheidung. Nein, Situationen ändern sich. Zeiten ändern sich, ja, die Frage ist, wer erkennt das schon? Zeiten verändern, wer versteht das schon? Wir Christen werden in unsere Zeit gestellt, damals wie heute. Das war mein, noch so ein Zitat aus dieser Predigt da, die Zuflucht. Wir Christen werden in unsere Zeit gestellt. Gut, damals war der Fokus natürlich da, was in Holland passiert war. Aber wir werden natürlich auch in unsere Zeit hier hineingestellt. Ich hatte da so einen übergeordneten Bibeltext herausgesucht, der dazu passt, und habe da so zwei Verse rausgenommen. Aus Johannes 16, 6 bis 26, den Vers 15. Und Jesus betet: Ich bitte dich nicht darum, dass du sie der Welt entziehst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. So sendet er uns in diese Welt. Also deswegen ist dieses Oberthema vielleicht mittendrin doch passend. Ja, die gesellschaftliche Situation. Und da fange ich hier mal mit dem Zitat an. Die Diskussionskultur hat sich aus unserem Lande verabschiedet. Sarah Wagenknecht. Wird der eine oder andere vielleicht auch fragen, ja, muss man denn hier im Gottesdienst die Sarah Wagenknecht jetzt hier zitieren? Muss das denn sein? Gibt das jetzt hier eine Wahlveranstaltung für die Linken? Ja, ich werde noch mehr von der Sarah Wagenknecht zitieren aus ihrem Buch. Das hat auch einen Grund. Zwar, da komme ich später drauf zu. Ja, deswegen, da kann man sagen, okay, man kann ja mal woanders gucken, gell, wer zur aktuellen gesellschaftlichen Situation was sagt. Ich weiß nicht, wer da so im christlichen Raum da was zu gesagt hat. Ich hatte ein Buch, wir haben ein Buch, das von Peter Hane, Seid ihr noch ganz bei Trost, heißt das Buch. Und da hatte ich ja auch am 27.01., also auch letztes Jahr, einen Input zugemacht. Ich weiß nicht, ob man es da lesen kann, so dieser Untertitel von dem Buch, Seid ihr noch ganz bei Trost? Schluss mit Sprachpolizei und Bürokratenterror. Genau, das steht da. Ja, die Zusammenfassung von diesem Buch war folgende, also meine Zusammenfassung. Ja. Also, Jammern hat seinen guten Grund. Nutzt aber nichts. Ja, Peter Hahn hat auf alles eingetroschen, was da vorhin gekommen ist. Natürlich konnte ich sagen, ja, bei meisten sagen, ja, hat recht. Manche sagen, ja, okay, ist vielleicht nicht ganz so feste zuschlagen, bitte. Aber im Prinzip konnte ich sagen, ja, der hat recht, aber es nutzt ja nichts. Gell? Situation ist, wie die Situation ist. Man muss damit umgehen. Man kann auch vielleicht erstmal schimpfen, sich einen Hals frei machen. Hiob hat ja auch nicht von Anfang an geschwiegen, sondern er hat sich ja auch mal schon mal einen Hals frei gemacht. Gell? Okay. Ja, und was die gesellschaftliche Situation angeht, da habe ich ein Buch hier, Die Selbstgerechten von der Sarah Wagenknecht. Das habe ich mir gekauft, weil ich hatte einige Interviews von ihr im Internet irgendwo gefunden und gelesen und denke, das hört sich ja merkwürdig interessant an. Für jemanden, der so aus dieser linken Ecke kommt, hört er sich ja ganz komisch an eigentlich. Deswegen habe ich mir dieses Buch mal gekauft und ja, hat 350 Seiten oder sowas. Deswegen habe ich so einen kleinen Teilaspekt mal rausgenommen und davon auch wieder ganz komprimiert einfach nur Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Situation. Und das Interessante ist, obwohl wir jetzt ideologisch, will ich mal sagen, also aus der kommunistisch-sozialistischen Ecke und als Christ auf der anderen Seite schon so ein bisschen auseinander sind. Ja, so. Ich glaube, maximalen Abstand, den man so einnehmen kann, was den Blick auf die Zusammenhänge angeht, normal. Hat mich gewundert, dass das, was sie in ihrer Analyse sagt, wie sie die Zusammenhänge darstellt, mit ganz vielen Belegen, die sie auch immer wieder anbringt, die ich nicht alle kontrolliert habe, das eine oder andere habe ich natürlich schon mal hier und da geguckt, sich deckungsgleich ist, mit dem kann ich so 100% unterschreiben. Genau so sehe ich das auch. Deswegen habe ich gesagt, okay, da guckst du mal ein bisschen genauer hin und dazu möchte ich euch auch ein bisschen was jetzt einmal was vorlesen, ein Zitat aus diesem Buch. Aber trotzdem, ich wiederhole es nochmal, keine Wahlveranstaltung für die Linken. Ist ein Zitat aus dem Buch und sie zitiert auch hier wieder jemanden. Und zwar ganz viele Leute. Im Sommer 2020 wandten sich 153 Intellektuelle aus verschiedenen Ländern in einem öffentlichen Brandbrief gegen die linksliberale Intoleranz und Illiberalität. Ihre Anklage lautete: Der freie Austausch von Informationen und Ideen wird von Tag zu Tag mehr eingeengt. Während wir dies von der radikalen Rechten nicht anders erwarteten, breitet sich auch in unserer Kultur zunehmend eine Atmosphäre von Zensur aus. Mit Sorge sehen Sie Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralische Gewissheiten zu überführen. Diese Punkte, die habe ich jetzt mal nochmal hier rausgenommen. Einengung der freien Informations- und Ideenaustausches. Ja. Wer so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, das bin ich so gut wie gar nicht, aber ich google das eine oder andere natürlich schon mal, und wenn man sieht, welche Leute da mal aus YouTube rausgekickt werden, Kaiser TV zum Beispiel, Leute, die auf gar keinen Fall rechts sind, nein, auf gar keinen Fall, sogar Leute, die man eher so in die linke Ecke gesteckt hat, die mal ein bisschen was gesagt haben, was nicht so ganz konform war, rausgekickt. Intoleranz und Ausgrenzung gegenüber Andersdenkenden. Wer traut sich denn noch, seine Meinung wirklich zu sagen bei seinen Arbeitskollegen? Traue ich mich schon, aber verhindere oder vermeide ich meistens doch, weil das viel zu lange dauern würde, um da mal auf den Punkt zu kommen. Merkwürdig. Und ich habe hauptsächlich mit Leuten zu tun, die aus der Technik kommen. Unglaublich, dass die dann sagen: Ja, ist ja klar, wenn da mal so die Zahlen, die wir hier bekommen, das in Ordnung sind. Da ist ja auch Politik mit im Spiel. Da sage ich: Nee, Leute, Fakten sind Fakten oder sind keine Fakten. Zahlen sind Zahlen und nicht irgendwie was Geschöntes mit was weiß ich was. Überprüfbar soll es sein. Und das finde ich so diesen absoluten Knackpunkt, denn komplexe politische Fragen werden in moralische Gewissheiten überführt. Damit ist jede Diskussionsgrundlage weg. Wenn ich was auf eine moralische Ebene hebe, wenn ich meine Sicht der Dinge auf eine moralische Ebene hebe, gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wird diese Ebene allgemein anerkannt, hast du verloren, wenn du es anders siehst. Das ist so, dann bist du raus. Olympische Spiele, ja? Da waren so ein paar, die haben ja, sich vielleicht so ein bisschen ungeschickt geäußert, vielleicht den einen oder anderen Begriff oder Bezeichnung nicht so geschickt gewählt, will ich mal sagen. Sofort weg vom Fenster. Sofort weg, komplett weg. Ich muss daran denken, ja, so eine Verfehlung, so ein Fehltritt mal auf der Arbeit, kann ja mal was passieren, gell? Man kann ja mal was falsch machen oder so. Mal so ein Beispiel, ja, Alkohol am Arbeitsplatz ist ja eigentlich nicht, gell? Aber es passiert dann halt mal irgendjemand, ja, und wird jetzt dummerweise erwischt. Glücklicherweise ist nichts passiert, keine Schäden, weder am Material noch an Menschen oder so, aber es ist aufgeflogen. Ja, was passiert denn normal in eurem Betrieb bei sowas? Eine Abmahnung, genau. Es gibt eine Abmahnung, ja, komm mal jetzt zur Personalchefin. Wir hatten mal eine Personalchefin. Mein Personalchef, ich wäre lieber zum Chef gegangen, das ist mir zu hart gewesen. Aber da wurde dann gesagt, okay, ja, das war jetzt Murks, nie wieder machen, nein, ja, okay. Jetzt die nächsten 14 Tage immer morgens beim Werksarzt melden, einmal kurz Tüte blasen oder sowas, gell? Oder einen Eintrag in die Personalakte vielleicht. Es hat mal eine Abmahnung gegeben, okay. Dann hat man aber weitergemacht, ist aber hier nicht, ja. Ein falscher Begriff und du bist tot. Raus, weg. Deine Karriere, vielleicht als Sportler oder sonst was, vorbei, Ende. Du wirst in den sozialen Medien platt gemacht, platt gefahren, diffamiert bis zum Ende und Schluss aus, Ende, du bist raus. Da gibt es nicht mit, ja, nochmal was entschuldigen oder so. Ganz, ganz schwer. Ja, das ist so diese Einschätzung, wie bei uns Gesellschaft sich entwickelt. Ja, und dann habe ich hier mal so, wie ja, die Sarah Wagenknecht denn so Gesellschaft sieht. Und das ist natürlich klar. Hat dieses Schichtenmodell, will ich mal sagen. Softwareentwickler haben wir keinen hier, oder? So Software machst du auch ein bisschen. Gibt es auch so Schichtenmodell kennen wir es auch daher. Gell? Aber hier, die hat so ein anderes Schichtenmodell. Die Oberschicht, ja, und die Mittelschicht und die Unterschicht. Gell? So klassisch so dieser sozialistische Ansatz. Und es geht immer darum, dass man sagt, okay, die Leute, die ganz unten sind, denen muss man natürlich auch helfen. Man muss sehen, dass Kinder aus ja, armen Verhältnissen auch der Zugang zur Bildung gewährleistet wird. Ist ja natürlich auch eine super gute Sache. Gell? Viele von diesen Ansätzen finden wir auch ganz klar bei uns, von christlicher Seite aus, wo wir sagen, ja, das ist richtig, genau, soll jeder die gleiche Bildungschancen haben. Gell? Sowas zum Beispiel. Also dieses ganz klassische Sicht der Gesellschaft in diesen Schichten eingeteilt. Und was mich denn gewundert hat, war Folgendes, dass diese Sarah Wagenknecht hier zwei Sachen mit reingebracht hat, die ich auch schon seit langem im Kopf habe, aber eigentlich noch nie sonst so gefunden habe. Und zwar sagt sie in dieser Mittelschicht, es gibt akademische Stadtbewohner und Leute, die auf dem Land leben. Ich habe einfach mal Landeier hingeschrieben, akademische Landeier, sowas. Gell? Sie unterscheidet ganz klar in dieser Mittelschicht Leute, die irgendwie eine akademische Ausbildung haben, und sie unterscheidet nochmal, leben die in der Großstadt oder leben die auf dem Dorf? Ja? Und das war schon mein Denken, und ich bin ganz gespannt, wenn die Wahl mal vorbei ist, ob man dann wirklich das sehen kann, dass Leute, die in ländlichen Strukturen wohnen, anders wählen als in den Großstädten. Ich denke, dass unsere Gesellschaft auch in dieser Richtung sich spaltet. Deswegen fand ich das ganz interessant. Und sie sagt jetzt Folgendes eigentlich so, ach so, ja genau, eine andere Einteilung, die jetzt eher so gemacht wird, dass Leute jetzt nicht eingeteilt werden, sind sie arm oder sind sie reich oder was auch immer, sondern nach ihrer sexuellen Orientierung, dass Leute gendergerecht sprechen, dass Leute Weltbürgerinnen sind. Das heißt also, dass man sagt, der Staat, der Bundesstaat, das zählt eigentlich gar nicht mehr. Es geht ja nur um den Menschen. Du sollst einfach dich frei in der Welt bewegen können, überall arbeiten dürfen und ohne Einschränkungen. Du musst überall zu Hause sein dürfen und jeder muss das überall dürfen. So musst du das sehen. Wer an den Staat, das hört sich ja schon fast richtig rechts an, wenn man so einen Begriff Staat nennt, in diesen Kategorien darf man ja gar nicht mehr denken. Gell? Denn was auch ganz, ganz wichtig ist, ist ja, ist jemand Klimaaktivistin oder eben nicht? Gell? Stimmt dein CO2-Fußabdruck, ist ja auch wirklich klein genug, bitte auf Zehenspitzen gehen. Ganz, ganz wichtig. Wie sehe ich das? ImpfbefürworterInnen oder auch nicht. Es wird in diesen Kategorien gedacht. Und was die Sarah Wagenknecht dann sagt, ist Folgendes. Sie sagt, das sind diese Lifestyle-Linken. Es geht um Lifestyle. Und diese Lifestyle-Linken, das ist eine moralische Instanz, die sagen, hier, ach, Maus geht hier auch nicht, ach, schade. Die sagen, was geht, wie man reden darf und wie man nicht reden darf, wie mit Leuten umzugehen ist, was du tun darfst. Ich darf meinen alten Diesel auch nicht fahren. Ob das jetzt Sinn macht, so ein Auto nach 12 Jahren zu verschrotten oder nicht, gell? Was das insgesamt dann macht, interessiert ja gar nicht, denken darfst du ja gar nicht. Du kriegst ja gesagt, was richtig und was falsch ist. Gell? E-Autos, ganz super toll. Ja. Ich arbeite ja auch an so Sachen wie E-Autos, Komponenten für E-Autos. Ist toll, ja. Kauft E-Autos, sind die Jobs auch gesichert. Ja, oder auch mit dem Impfen. Ja, was mit meinem Körper passiert, das ist ja auch Allgemeinwohl jetzt eher denn. Und ich sage genau, das sind diese Leute aus dieser Schicht, aus dieser oder diese Lifestyle-Linken, die rekrutieren sich hauptsächlich aus dieser akademischen Schicht, die in einer Stadt wohnen, die sich keine Gedanken machen müssen, ja, wie komme ich nach Herborn, meinen Reben was einzukaufen, gell? Nee, die können da dann auch mal mit der Straßenbahn hinfahren oder so. Die haben es einfach. Die haben auch nicht das Problem, dass ihr Nachwuchs, ihre Kiddies, denn in irgendeine Brennpunktschule gehen müssen, wo denn, wie zum Beispiel Gießen vom Arbeitskollegen sagt, ja, da ist ein Mädel mit dem deutschen Namen drin, was auch versteht, was die Lehrerin sagt. Nee, auf solche Schulen brauchen denen ihre Kinder nicht zu gehen. Die können dafür sorgen, dass sie natürlich auch die richtige Ausbildung bekommen, klar. Diese Leute haben all diese Probleme nicht. Und sie sagt, okay, das, was früher mal unter diesem Linksbegriff da war, dass man sagt, okay, man sorgt dafür, dass denen von der Unterschicht, dass denen es mal besser geht. Darum geht es gar nicht mehr. Führt auch schöne Beispiele an. Ganz toll. Ja, kann ich aber jetzt leider weiter darauf eingehen. Aber ich sage, okay, das sind Leute, die sagen, was sein darf und was nicht sein darf. Ja, vielleicht. Da habe ich gedacht, okay, wie sehen wir Gesellschaft, wie Gesellschaft sich entwickelt? Wie gibt es eine christliche Sicht vielleicht zu dieser Sache? Ja, und das ist mir hier das eingefallen. Hier geht es wohl nur um, Anführungszeichen, nur um Gemeinde erstmal. Ihr alle seid Gottes Kinder, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Also wir reden hier über Gemeinde, nicht über Gesellschaft allgemein. Denn wenn ihr auf Christus getauft seid, seid ihr ihm verbunden. Jetzt gibt es keine Juden und keine Griechen mehr, keine Diener und keine Herren. Auch nicht mehr Mann und Frau. Denn verbunden mit Jesus Christus seid ihr alle eins. Steht im Galater. Gut, wir können sagen, wir können auch aus unserer christlichen Sicht heraus vielleicht über gesellschaftliche Themen nachdenken und so vielleicht da mal beschäftigen. Input, kurzer Input. Ja, der Konflikt. Peter hat mal, ich weiß gar nicht, Peter, war das eine Predigt oder waren sogar mehrere Predigten über das Glaubensbekenntnis gemacht. Und das werde ich dann vergessen, Herr Peter hat mal gesagt, wenn jemand fragt, ja, was glaubt ihr denn so? Ja? Dann fangt ihr einfach nicht daran an, irgendwie da rumzueiern und euch irgendwas auf den Finger zu sagen, irgendwas, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr sagen sollt. Nehmt doch einfach euer Glaubensbekenntnis. Ja? Nehmt euer Glaubensbekenntnis und sagt, geht das einfach mal durch, Gedanken. Was glauben wir? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Achso, ich habe diese Begriffe, die so ein bisschen kritisch jetzt sind, die habe ich mal rot gemacht. Gott, der Vater. Ist das nicht schon sexistisch sowas? Der Schöpfer des Himmels und der Erden, der Schöpfer. Ja, das ist irgendwie wissenschaftlich auch nicht so wirklich belegt, oder? Und dann Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Okay, das habe ich jetzt mal nicht fett rot gemacht, sondern nur rot, weil da wird dann drüber gelächelt. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, was auch wieder nicht geht. Von dort wird er kommen, zu richten, wie zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, was ist das dann? Das ist auch da, wo Kinder missbraucht werden. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Sünden, was ist das denn? Wollt ihr uns ein schlechtes Gewissen machen hier oder was? Das ist doch ethisch und moralisch überhaupt nicht zu vertreten. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Hier ist wieder Lächeln angesagt. Also das Ganze ist doch irgendwie schon so ein bisschen sexistisch, wissenschaftlich total überholt, ethisch und moralisch nicht vertretbar. Und damit ist das doch ganz klar, die Leute, die sowas glauben, wirklich echt glauben, die gehören in diese Schublade Verschwörungstheoretiker. Ganz klar, oder? Jetzt ist es schon so ein bisschen merkwürdig, gell? Mit dieser wissenschaftlich überholt. Das ist immer so, wo mir so ein bisschen der Hals immer schwillt. Wo ich denke, ja, Wissenschaftsglaube ist noch untertrieben, was ich hier so teilweise antreffe. Das sagen mir doch wirklich Leute, ich darf nicht an einen Schöpfer glauben, womit im Prinzip der Sinn gegeben ist, den Sinn, den wir haben hier auf dieser Erde. Das sagen mir Leute, die wirklich glauben, dass es keinen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Es gibt keinen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und die sagen mir, ein Glauben an einen Schöpfer ist wissenschaftlich überholt. Was ich jetzt wirklich in Anführungszeichen spaßig fand, war bei der DAK, habe ich ein bisschen rumgegoogelt, da stand, das Geschlecht, was durch die Geburt gegeben ist. Moment mal. Wodurch ist das Geschlecht eines Menschen gegeben? Durch die Geburt und durch die Namensgebung? Ey Leute, wo habt ihr denn Biologie bei gehabt? Unverständlich, oder? Merkwürdig. Ja, aber ihr seht, also bitte das Glaubensbekenntnis nur innerhalb geschlossenen Räumen. Jetzt haben wir leider hier, sind wir jetzt im Internet, schade, so bei YouTube. Jetzt hoffe ich nur, dass die Richtigen sehen. Okay, also nur ganz leise aufsagen bitte. Ja, ja, ich habe jetzt noch ganz viel Stoff hier eigentlich. Das kriege ich aber gar nicht hin. Deswegen werde ich auch jetzt hier nicht durchhetzen. Gell? Ja, was machen wir denn mal da? Muss ich überlegen. Christ und Politik, ja, dürfen Christen sich überhaupt zur Politik äußern oder sowas? Da hatte ich ein bisschen was aus den Propheten rausgesucht. Ja, Propheten haben sich nicht nur zu Glaubensthemen geäußert, ja, sondern ja, auch zu allgemeinen sozialen und politischen Situationen. Ja, sie waren ganz klar von Gott beauftragt. Hier habe ich eine kleine Anmerkung für mich jetzt gemacht. Nicht von sich, nicht von anderen auf sich schließen. Und man sagt mir immer, nicht von sich selbst auf andere schließen. Ich sage es jetzt mal andersrum. Weil Propheten waren beauftragt. Wie viele Propheten gab es? Und, oder, das waren also viele, ja. Und es gab viel mehr Juden, die auch an Gott geglaubt haben. Aber beauftragt waren nur einige. Machen, denke ich, oft den Fehler, dass wenn wir Sachen lesen, auch aus dem Neuen Testament, wo Leute einen Auftrag bekommen von Gott, dass wir sagen, ja, das ist genauso, wie der den Auftrag bekommen hat, haben alle Christen den Auftrag bekommen. Mache ich erstmal Fragezeichen hinter, ob das wirklich so ist. Ja? Apostelgeschichte lesen wir, dass an einem Tag 3000 Leute zum Glauben gekommen sind. Wie viele Namen kennen wir aus dem Neuen Testament? Ja, ein paar Hände voll vielleicht, gell? Die von denen ganz konkret berichtet wird. Die anderen waren genauso Gemeindemitglieder wie du und ich, die keinen speziellen Auftrag von Gott bekommen haben, der irgendwo groß erwähnt worden ist. Deswegen so ein bisschen vorsichtig da bei diesen Sachen sein. Ja, denn da muss ich einfach jetzt mal weitermachen. Hier ist noch ganz viel. Ich hätte das natürlich diesen Punkt. Der fällt gar nicht hier weiter. Das finde ich jetzt echt, echt doof. Muss ich das wirklich alles durchklicken hier? Nee. Funktioniert also gar nicht hier wirklich. Dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich hatte jetzt noch rausgesucht, natürlich, wo Jesus gefragt wurde, sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen? Ja? Dieses kennen wir alle, wo Jesus dann sagt, ja, gib dem Kaiser, was des Kaisers gebührt und Gott, was ihm gehört. Da gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen, wird jetzt viel zu weit führen, kriege ich gar nicht mehr hin. Also das werde ich dann irgendwann mal im Input machen. Ja, und dann das praktische Beispiel, das ist natürlich jetzt echt schade. Das würde ich euch einfach so erzählen. Machen wir dann so. Auch wenn ich jetzt hier dummerweise auf die Folie nicht drauf komme, warum auch immer. Ich könnte es nochmal versuchen, ganz kurz. Ich könnte es mal so versuchen. Falsch. Mal duplizieren. Ah, machen wir es richtig und schon geht's. Genau. Das war es mit dem Kaiser, aber diese verschiedenen Sachen können wir gar nicht eingehen. Ja. Die Quintessenz war letztendlich, es gibt keinen Kaiser mehr, ja, auch keine also neue Erkenntnis. Und wo man sich mit auseinandersetzen könnte, wäre jetzt Folgendes, dass man sagt, wir leben in der Demokratie. Was bedeutet es für uns als Christ, unser Verhältnis zum Staat? Was bedeutet das? Das wäre ein Punkt, wo man darauf eingehen kann. Das wäre dann noch ein zweiter Input, den ich machen könnte. Ja, und da wollte ich mal was Praktisches machen. Wir leben in dieser Welt, wo diese Gender-Sachen einfach, das kommt immer mehr. Das ist schon mehr da, als wir hier in unserem kleinen Dorf hier mitbekommen. Ja? Das ist einfach extrem, was man schon erlebt, wenn man zum Beispiel in staatlichen Organisationen, wo Jugendarbeit gemacht wird, da mal so ein bisschen reinguckt. Ich war jetzt mal bei der Stadt Wetzlar zweimal, kann ich so ein bisschen was Interessantes erzählen, was da so abgeht. In so einer Kleinstadt wie Wetzlar schon. Ja. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen da ja irgendwie mit klarkommen. Schimpfen nutzt nicht viel was, deswegen habe ich jetzt so zwei Sachen rausgesucht. Und zwar einmal eine allgemeine Position einnehmen. Das ist ja ein Punkt wie unser Glaubensbekenntnis. Eine allgemeine Position erstmal. Und da habe ich ein Beispiel, das ist also nur beispielhaft. Es geht gar nicht so um den Inhalt, sondern um das Beispiel. Und zwar, Jesus äußert sich zur Scheidung, zur Ehescheidung. Und er äußert sich da ganz klar. Er sagt, Ehescheidung, das war nie so gedacht von Gott. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Die Ehe macht aus diesen zwei Menschen einen und was Gott zusammengebracht hat, soll der Mensch nicht scheiden. Punkt. Das ist so seine Aussage zur Ehe erstmal. Und dann wird weiter gefragt, ja, und Mose hat euch doch diesen Eheschein gegeben, ja, warum? Aber da geht es gar nicht drum, sondern Jesus sagt einmal allgemein zu dieser Position was, ja? Eine allgemeine Einstellung, die er da äußert, sich positioniert. Und dann gibt es ein konkretes Handeln. Und diese Stelle, da geht es um die Ehebrecherin. Die Situation, klar, es wird eine Frau direkt vor Jesus gezerrt, die hat eben gerade Ehe gebrochen, ich weiß nicht, was für ein Zustand diese Frau war, wird dahin gezerrt, ja, und dann wird Jesus gefragt, ja, Mose sagt, so eine, die muss ja gesteinigt werden, ja. So, was machst du jetzt, ja? Stellt euch vor, die hätten Jesus einen Stein in die Hand gesagt, ja, das ist okay, da musst du doch zu stehen, oder? Dann werf mal den ersten Stein, bitte. Und die Situation, die war ja überhaupt gar nicht spaßig. Es ging bei der Frau wirklich um Leben und um Tod. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, das ist richtig, was da steht, die muss gesteinigt werden, ja, was wäre dann vielleicht passiert? Das wäre es vielleicht gewesen für diese Frau. Nein, in dieser ganz konkreten Situation, wenn es um Menschen geht, nimmt Jesus eine ganz andere Position ein. Ja? Er bringt diese Frau aus dieser Situation raus. Ganz klar, er stellt sich auf diese Seite von dieser Frau. Und das war so ein Punkt, der mir jetzt so wichtig war. Das heißt, ich kann eine allgemeine Position einnehmen, wenn es um die Schöpfung geht. Ich sage, ja, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Punkt. Ja, das ist klar, das ist meine Position, die nehme ich ein. Ich glaube an einen Schöpfer und ich glaube auch daran, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und das ist meine Positionierung. Aber wenn jetzt ein Mensch vor mir steht, eine Johanna, ehemaliger Johann, dann steht diese Person vor mir. Ja? Und dann geht es um diesen Menschen. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und damit müssen wir umgehen. Einmal geht es um dieses Positionieren, dass man sagt, ja, ich habe einen Standpunkt. Ich schwimme nicht einfach irgendwo hier durch Raum und Zeit. Nein, ich habe eine Position, ich habe einen Glaube und ich habe auch ein Handeln. Und dieses Handeln begründet sich auf dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Das sind so dieser Punkt, den ich nochmal deutlich machen wollte. Auf jeden Fall, ja, so was man nochmal greifen kann. Ja, und alles andere, was ich noch an Denkanstöße mitgeben möchte, für Hauskreise oder sonst was oder wo auch immer man das diskutieren könnte, das wäre der technologische Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung. Einfaches Beispiel, damals Gutenberg Buchdruck hat in der Reformationszeit dafür gesorgt, dass wirklich Information schnell rausgegangen ist. Und hat damit vielem den Weg bereitet, was sonst wahrscheinlich platt gemacht worden wäre. Heutzutage sind wir einen Schritt weiter. Wir können auf das, was rausgeht, sofort reagieren. Wenn jemand was rausgibt, dem können wir sofort ein paar auf den Sack geben. Gell? Geht sofort, können wir sofort platt machen. Also da sind wir technologisch ja schon ein bisschen weiter jetzt. Es geht natürlich weiter. KI ist natürlich auch so ein Thema, aber das ist jetzt viel zu weit. Aber Einstellungsgespräche, gell? Die Kollege von mir erst Gespräch mit einer Maschine gehabt, gell? So Ding, die befragt hat, nicht um Sachfragen abzuklickern, wie alt bist du und was hast du vorher gearbeitet, nein, sondern psychologisch abgeklappert worden ist. Ja, wie reagiert er, wie schnell reagiert er, sein Tonfall, alles wird analysiert und irgendwas gemacht. Okay, spielt alles mit. Kurzsichtige Weltbürger, wir reden darüber, ob wir denn vor dem In ein Sternchen machen oder ein Doppelpunkt. Doppelpunkt ist technologisch natürlich viel besser, weil die Sprachausgabe macht aus dem Doppelpunkt eine kurze Pause. Ja, passt super. Okay. Da diskutieren wir über so einige Sachen. Auf der anderen Seite, aktuell, sind die Taliban unterwegs und sind kurz davor, so ein Kalifat auszurufen. Ne? Wir gucken, dass hier alles schön sauber ist und wir ordentlich reden, alles schön machen. Aber haben diese WeltbürgerInnen auch wirklich die Welt im Blick? Können wir uns darüber Gedanken machen, gell? Wir halten hier alles schön sauber. Unser CO2-Fußabdruck, genial. Unsere blöden Dieselautos, die können doch ruhig irgendwo anders zerlegt werden und der Kat ausgeschlachtet werden von Kindern oder sowas. Ist ja egal, wir sind hier sauber, gell? Oder was jetzt viel konkreter wird für uns als Gemeinde, wir arbeiten mit Kindern, Teens und Jugendlichen und Erwachsenen. Und ich würde fast darauf wetten, dass wir spätestens in 4 Jahren hier Vorgaben haben, wie wir reden müssen, wie wir mit den Kindern umgehen dürfen und was wir nicht mehr sagen dürfen und nicht mehr tun dürfen. Können wir uns gerne anschließend noch mal kurz drüber unterhalten. Ja, das war jetzt ein Input und an der Stelle mache ich dann mal Schluss. Können es gerne mal austauschen über das eine oder andere. Kann den einen oder anderen Punkt dann vielleicht mal mittwochs noch mal aufgreifen, wie ihr Lust hattet. Ich hatte schon mal eine Diskussion mit dem Michael Nölke. Er hat gesagt, okay, machen wir das zusammen, aber der ist noch im Urlaub, sonst hätten wir hier was zusammen draus gemacht. Wäre es mit der Zeit wahrscheinlich noch blöder geworden. Okay. Ja, ich mache dann an dieser Stelle auch Schluss und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.